Wenn eine neue Stunde beginnt, ich frage immer, wovon habe ich letztes Mal gesprochen? Wir danken zuerst dem Herrn. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Warum frage ich das? Weil in der Richtung habe ich auch nicht ganz gute Erfahrungen. Es ist ein Deutscher, der heißt, ein guter Missionar. Waldemar heißt der Mann. Und er war einmal in Bulgarien vor Jahren, ich denke vor ungefähr 20 Jahren, und wollte, dass alle unsere Pastoren, all unsere Pastoren ein Seminar halten. Und da sind ungefähr 200 Pastoren, evangelische Pastoren, zusammengekommen. Ja, in Bulgarien, wir haben über 450 evangelische Gemeinden. Und er hat ein Wochenendseminar begonnen und am Freitag haben gesprochen. Und am Samstagmorgen, bevor er seinen Vortrag begonnen hat, ich habe für ihn übersetzt, von Deutsch ins Bulgarisch. Der Mann heißt Waldemar Sardatschuk. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff für euch ist. So. Und das allererste, was er am Samstag gesagt hat, hat gesagt, liebe Brüder, also bei uns gibt es nur Pastoren. Bei uns die Frauenorganisation funktioniert immer noch nicht. Haben wir keine Pastorinnen. Da waren nur 200 Männer. Liebe Brüder, wer könnte unter Ihnen mir sagen, wovon ich gestern gesprochen habe? Der liebe Waldemar fragt die Pastoren. Und selbstverständlich, das musste ich übersetzen. Und meine liebe Landsleute, gescheite Pastoren, gebildete Leute, die haben eine glänzende Antwort gegeben, ohne Worte. So. Und ich bin in eine peinliche Lage geraten. Der liebe Waldemar triumphiert auf den siebten Himmel. Und ich stehe neben ihm und ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation herausgehen muss.
Ja, alle 200.
Schweigen. Ein sehr großes Schweigen. Ich wusste, dass Waldemar Spaß versteht. Und dann habe ich sofort das Wort übernommen und habe gesagt, mein lieber Waldemar, ich wusste nicht, dass du so schnell dein Thema von gestern vergessen hast und musstest die Brüder fragen, wovon du gestern gesprochen hast. Und dann, er ist vom siebten Himmel, mach so. Und meine Landsleute, sie triumphieren jetzt. Und deswegen wage ich nicht viel weiter über diese Frage zu stellen. Aber für euch ist kein Problem. Einzigartigkeit der Bibel. Gewaltiges Thema. Apologetisches Thema. Missionsthema. Wir müssen imstande sein, unsere Bibel verteidigen zu können. Vor wem? Nicht nur vor der Welt. Auch von vielen denjenigen, die sich Christen nennen. Die Bibel ist das am meisten verbreitete Buch der Welt. Den überwiegenden Teil der Menschheit, ungefähr 98% der Menschheit, hat es inzwischen durch die Bibel erreicht. 98%, wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt eine Verheißung. Wenn dieses Wort die ganze Menschheit erreicht, dann kommt das Ende. Merkt ihr, wie nahe wir bis zu dem Ende sind? Ein gewaltiges Zeichen, dass wir in einer Endzeit leben. Die Bibel ist ein Buch, das die Zeitalter überlebt hat. Dabei wissen wir aus der Statistik, dass nur 5% der Bücher ihr siebtes Jahr auf dem Buchmarkt erleben. Und die Bibel ist über 3000 Jahre alt. Weiter, also Einzigartigkeit Nummer 21. Ich bin ein bisschen pedantisch, statistisch. Die Bibel verändert den Menschen zum Positiven. Von Grund auf und führt zu einem gewandelten moralischen Antlitz der Menschheit. Wo die Bibel angenommen wird, wandelt sie das Leben von Menschen völlig um und schafft Wahrheit neue Menschen, Menschen, die neue Prioritäten, neue Einstellungen und Verhaltensweise haben. Es liegt Kraft in diesem Buch. Ich habe in dieser Schrift ein Beispiel in der Richtung gegeben. Übrigens, in dieser Schrift könnt ihr viele von diesen Einzigartigkeiten finden. Was die Bibel über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Menschen sagt. Sie verändert das Leben des Menschen von Grund auf. Und ich gebe hier ein Beispiel von einem Journalisten, der in einem Insel war und hat mit einem Obersten der Stamm gesprochen und habe ihn gelobt und gesagt, ich zitiere, vor Jahren hat ein Atheist die Fidschi-Inseln besucht und zu einem eingeborenen Häuptling gesagt, ihr seid ein großer Häuptling und ich finde es bedauerlich, dass ihr den Missionaren gefolgt habt und Christen geworden sind und die Bibel lesen. Der alte Stammesführer wies auf einen großen Stein und entgegnete gemessen, bevor uns die Missionare die Bibel brachten, haben wir unseren Menschenopfern an dem Stein da die Köpfe eingeschlagen und ihre Leiber am Spieß gebraten. Wäre dieses Buch nicht gewesen, das uns Wilde zu Christen gemacht hat, sie würden diesen Ort nicht lebend verlassen. Wäre das Evangelium nicht, das sie so verachten, sie wären längst tot und verspeist. Das tut die Bibel. Weil es gibt andere Bücher in dieser Welt, welche seinen Nachfolger sagen, mit dem Flugzeug in den Trade World Center sich anstoßen, dass du die Menschen dort tötest. 11. September. 2011. Eins. Es gibt auch solche Bücher. Und die Bibel ist ein Buch, was von den wilden Christen machen kann. Eine Einzigartigkeit, welche kein anderes Buch in dieser Welt besitzt. Die Bibel enthält leicht verständliche Wahrheiten und solche, die den Menschen unbegreiflich sind. Viele entschuldigen sich, dass sie die Bibel nicht verstehen. Einmal gebe ich auch in gleicher Schrift ein Beispiel mit dem weltbekannten Schriftsteller Mark Twain. Ist es bekannt? Ein Kritiker äußerte einmal im Gespräch mit dem Schriftsteller Mark Twain: Vieles, was in der Bibel steht, verstehe er nicht, was ihn beunruhige. Mein Herr, entgegnete der Schriftsteller, was mich beunruhigt, sind die Stellen in der Bibel, die ich gut verstehe. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen, du brauchst nicht unbedingt eine Universitätsausbildung, dass du begreifen kannst, was das bedeutet. Aber das nachzufolgen, brauchst du was. Eine besondere Einzigartigkeit sind die biblischen Prophetien. Ein Phänomen, das keine andere Religion vorzuweisen hat. Das ist ein Beweis für den göttlichen Ursprung der Bibel von den insgesamt 31.176 Versen, 6.408 Verse enthalten prophetische Aussagen, von welchen 3.268 sind bereits erfüllt, wie kein anderes Buch der Welt. Die Entstehung der Bibel ist einzigartig, ohne vorläufige Vereinbarung der Autoren, welche sich einander nicht kannten. Ich denke, Mose war nicht mit Johannes gut bekannt oder mit Paulus. Allmählich Stück für Stück im Laufe von Jahrhunderten in verschiedenen geografischen Orten, die Autoren unterschieden sich in Bildung, persönlichem Werdegang und Lebensumständen erheblich untereinander. Trotz diesen Unterschiede ist ein einheitliches Werk entstanden, welches einen inneren Zusammenhang besitzt. Wenn heute zwei Autoren ein Buch schreiben, du merkst sofort den Unterschied im Stil, in der Sprache, in Aussagen. Und hier eine Einzigartigkeit, welche kein anderes Buch der Welt besitzt. Die Bibel ist nicht antik und auch nicht modern. Sie ist ewig. Das schreibt Martin Luther. Die Bibel ist nicht antik und nicht modern. Sie ist ewig. Alles. Das uralte Buch der Bibel bleibt aktuell. Sie veraltet nicht. Diese zeitlose Botschaft ist eine Bestätigung der Einzigartigkeit und Großartigkeit der Bibel. Das Alter der Bibel einerseits, ihre Verbreitung und das steigende Interesse an ihr andererseits ist einzigartig. Ihr habt gestern ein Beispiel gesehen über das Interesse für die Bibel in einem ehemaligen kommunistischen Land. Vor einigen Monaten war in Bulgarien eine Umfrage über unseren Nationalrundfunk, welches von den Büchern zurzeit am meisten gelesen wird. Eine Umfrage über das bulgarische Nationalrundfunk, und in einigen Tagen kam die Antwort. Die Schriftsteller, Wissenschaftler, Kulturträger, Leute der Wissenschaft und Kultur sagten, leider unsere Bücher sind nicht mehr aktuell. Das wichtigste Thema für die Leser zurzeit in Bulgarien ist das Thema über das Jenseits. Das hat mich riesig gefreut und ermutigt. Und das Jenseits ist hier in diesem Buch gegeben. Das Alter der Bibel einerseits, wie ich schon sagte, und das Interesse steigt und die Ehrfurcht vor der Bibel auch. Die Bibel wurde in drei alten Sprachen geschrieben. Wisst ihr in welchen? Richtig, Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Also in Sprachen, die heute als tote Sprache gelten, die sind nicht im heutigen Umgang, die sind tot. Heute spricht niemand Aramäisch oder Griechisch. Trotzdem, Altgriechisch ist die Rede, nicht den heutigen, das sind zwei verschiedene Sachen. Trotzdem überwindet sie alle Zeit- und Völkerschranken. Die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das von Menschen jeder Nationalität, Land, Rasse, Herkunft und Bildung gelesen wird. Die Bibel besitzt das größte Leseauditorium im Laufe der Geschichte. Wird gelesen von Menschen aller Völker, von Kindern und Greisen, von Reichen und Armen, von Professoren und Ungebildeten. In der Richtung gibt es keinerlei Parallele in der Weltliteratur. Das ist die Bestätigung, dass jeder Mensch rettungsbedürftig ist und dass Jesus Christus der einzigste Weg für die Rettung ist. Und Jesus ist das zentrale Thema der Bibel. Darin liegt die Anziehungskraft der Bibel. Die Schreiber der Bibel waren keine gebildeten Theologen, Gott sei Dank. Einige sprachen nicht einmal ihre Muttersprache korrekt. Trotz dieser sprachlichen Defizite, solche Männer waren wertvolle Werkzeuge beim Entstehen der Bibel. Eine Einzigartigkeit. Wer schreibt heute Bücher? Wer etwas hier hat? Und wer hat die Bibel geschrieben? Wer hier etwas hat? Das sind zwei verschiedene Welten. Die Bewahrung der Bibel vor Irrtümern, dem Aberglauben und Vernichtung sowohl in der Zeit der Entstehung als auch auf dem langen Überlieferungsweg trotz der Angriffe der Politiker, der Kritiker, der Gegner und der Kirche des Mittelalters, ist ein mächtiger Beweis, dass Gott selbst über sein Wort wacht. Wir müssen unbedingt Unterschied zwischen Religion und Glaube und Bibel machen. Zu dem Punkt zitiere ich immer einen bekannten Abschnitt von dem weltbekannten Roman von Dostojewski, ein russischer Schriftsteller, Gebrüder Karamasow. Dort ist ein Abschnitt, der Dostojewski schreibt über eine Szene aus der mittelalterlichen Inquisition in Spanien und berichtet über eine Begegnung zwischen dem größten Inquisitor des Mittelalters und dem Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus kommt auf die Straße in dieser großen Stadt und der größte Inquisitor trifft ihn und habe ihn erkannt. Und der Inquisitor sagt zu Jesus Christus: Warum bist du gekommen? Wir brauchen dich nicht. Wir haben unsere Religion. Dich und dein Wort brauchen wir jetzt nicht. Verschwinde, sonst wirst du ein Opfer der Inquisition sein. Soweit Dostojewski. Gewaltige Szene. Die Bibel liefert den Menschen ein absolut wahrheitsgetreues Foto von ihnen selbst, ein Bild, das nicht retuschiert ist, ein Röntgenbild ihres Herzens. Und jetzt passt gut auf. Die Bibel schmeichelt nicht, tadelt die Sünde und ruft zur Buße auf. Sie beschönigt nichts und übertreibt nichts. In ihr finden wir keine Überspitzungen. Die negativen Seiten des Menschen werden weder verschleiert noch verborgen. Denkt an Lot mit seinen zwei Töchtern. Denkt an David mit seinen schrecklichen Sünden. Denkt an Salomo, der Mann, der vom Glaube abgefallen ist und nie mehr zum Glauben gekommen ist. Ein großes Beispiel, wie ein Mensch vom Glauben abfallen kann. Das ist Salomo. Die Bibel wird geliebt wie kein anderes Buch. Und sie ist auch das meist gehasste Buch der Welt. Jemand hat einmal gesagt, ich zitiere, die Menschen lehnen die Bibel nicht ab, weil sie sich selbst widerspricht, sondern weil sie ihnen widerspricht. Es ist einmalig, wenn man bedenkt, dass alttestamentliche Texte während 3000 Jahre, nämlich von Mose bis zur Erfindung der Buchdruckenkunst, von Hand abgeschrieben wurde. 8000 Handschriften in Lateinisch. 8000 Handschriften in Lateinisch, sogenannten Vulgata. Von dem Neuen Testament besitzen wir mehr als 4000 Handschriften, alles von Hand geschrieben. Die Handschriften von Qumran.
Ja.
400. Kein anderes Buch könnte so etwas vorweisen. Die Bibel zeigt den Weg, Frieden und Gemeinschaft mit Gott zu schaffen. Alle anderen Bücher der Welt schreiben über Kriege, über Hass, über Sünde, über das, über alles. Die Bibel besitzt zwei wichtige Eigenschaften, nachdem sie jemandem überreicht wird: entweder rettet oder verurteilt. Und deswegen wie ein roter Faden in der ganzen Bibel: entweder oder. Schluss. Etwas dazwischen gibt es nicht. Und Gott sagt noch etwas, was für uns auch eine wichtige Motivation für diesen Dienst mit der Bibelvertagung in Bulgarien ist, dass das Wort, was in der Bibel steht, wenn bei den Menschen einmal landet, kommt nie mehr leer zurück. Entweder rettet oder verurteilt. Wenn wir ein schön geistiges Literatur lesen, ein Roman, heute gelesen, morgen vergessen, alles. In der Bibel findet sich ein einzigartiger zeitlicher Aussagerahmen von Anfang der Schöpfung bis zu ihrem Endpunkt. Zudem spricht die Bibel von der Ewigkeit, also jener Wirklichkeit, in der es keine Zeit mehr gibt. Kein anderes Buch der Welt beginnt mit der Schöpfung und endet mit dem Weltende. Einzigartig. Die Bibel ist ein unglaublich vielseitiges Buch. Sie spricht vom Glauben, Gesetze, Geschichten, Lebensregeln. Sie ist der beste E-Berater der Welt. Spricht weiter vom Reichtum und Armut, Sorgen, Krankheiten und Prüfungen. In ihr erhalten wir Informationen über die Herkunft des Universums, des Lebens und das Wesen des Todes, über das Ende der Welt. Die Bibel ist das barmherzigste Buch, das man sich vorstellen kann. Sie eröffnet den Menschen die Wahrheit, und schenkt ihm Kraft, in der Wahrheit sein Leben zu führen. Sie zeigt den Weg, wie man die Probleme lösen kann. Die Bibel spricht mit unglaublicher Autorität. Über 2000 Mal finden wir das Wort: so spricht der Herr. Oder der Herr sagte. Oder ich sage euch, Jesus. Die Bibel ist das wichtigste Buch für den Menschen. Sie beantwortet die lebenswichtigen Fragen: woher, warum oder weshalb und wohin. Woher komme ich, warum lebe ich und wohin gehe ich? Wie kein anderes Buch. Sie gibt die einzig wahre Antwort über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Menschen. Die Bibel spricht von einer großen Katastrophe in der Menschheitsgeschichte, welche die Loslösung des Menschen von seinem Schöpfer nach sich zog. Sie zeigt auch den Weg, wie der Mensch zu seinem Schöpfer zurückkehren kann. Das ist eigentlich der Grund, warum die Bibel geschrieben wurde. Ohne den Sündenfall, wie ich schon sagte, brauchen wir keine Bibel. Weiter, die Bibel ist das einzigste Buch, welches uns von den Zeichen über das Ende der Welt und von dem zweiten Kommen Jesu Christi berichtet. Obwohl das Hauptthema der Bibel die Lösung des geistlichen Problems des Menschen ist, widerspricht die Bibel den menschlichen Kenntnissen nicht und ist die Grundlage der menschlichen Kultur. Viele von den Führungspersonen der Wissenschaft, Kultur und Kunst hatten eine hohe Ehrfurcht vor der Bibel. Ich gebe hier ein ganz interessantes Beispiel zu diesem Punkt. Ihr könntet das heute Abend das lesen. Eine Geschichte von dem größten Wissenschaftler der Menschheit, Louis Pasteur. Lest diese Geschichte, um zu sehen, dass die Bibel ist nicht nur für die einfachen Menschen. Er war tiefgläubig und nicht nur er. Eine Menge von bekannten Wissenschaftlern, Kulturträger der Menschheitsgeschichte waren tiefgläubige Menschen. Ich gebe hier ein anderes Beispiel von einem anderen bekannten Genie der Menschheit, Leonardo da Vinci. Tiefgläubiger Mann. Ich spreche oft über ein Thema Bibel und Wissenschaft und dort berichte viel Information über Wissenschaftler und Wissenschaften, welche der Bibel nicht widersprechen. Eine totale Änderung des menschlichen Denkens im sozialen Bereich, die Position und die Würde der Frau, wie war sie vor der Bibel und nach der Bibel? Der Familie, der Kinder, Abschaffung der Sklaverei etc. Die Gründer des Roten Kreuzes waren von der Lehre der Bibel beseelt und sie wählten sich ein christliches Emblem, das Kreuz. Die Bibel ist ein Buch, welches Begriffe wie Kompromisse, Toleranz, Liberalismus und Fanatismus nicht kennt, sondern bietet dem Leser zwei einfache Begriffe an. Entweder oder. Wenn du, dann. Einfacher könnte nicht sein. Keine große Philosophie. In der biblischen Offenbarung Gottes liegt der wesentliche Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und allen anderen Religionen. Ich rede nicht von christlicher Religion. Zwischen christlichen Religion einerseits und christlichem Glauben andererseits sind Welten dazwischen. Ein von den größten Erfolg Satans in der Menschheitsgeschichte ist die Verstaatlichung des christlichen Glaubens von Konstantin der Größte im dritten Jahrhundert. Bis zu dem dritten Jahrhundert reden wir nur vom christlichen Glauben. Nach dem dritten Jahrhundert, wir reden von christlicher Religion. Und eine Religion besitzt Ritualen, Traditionen, Äußerlichkeiten und so weiter und so fort. Der christliche Glaube hatte diese Sachen nicht. Und nachdem sie eine offizielle Religion dem Römischen Reich geworden ist, alles kam von den heidnischen Religionen, damit der christliche Glaube eine Religion sein könnte. Das alles. Und deswegen der Ruf von Martin Luther war: zurück zur Bibel. Das war sein Motto. Das Motto der Reformation lautet: zurück zur Bibel. Und das ist das Wichtigste, was der Herr durch Martin Luther damals getan hat. Sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus. Alle vier. Allein die Schrift, allein aus Gnade, allein aus Glauben, Christus allein. Das ist unser Weg als gläubige Christen, nicht als religiöse Menschen. Alles. Meine alte geistige Mutter, Anne Frasch in Ulm, durch welche ich zum Glauben gekommen bin, sagt immer wieder: wer Martin Luther jetzt von dem heutigen Protestantismus etwas erfahren würde, muss sich im Grab mehrmals drehen. Sag sie, ich zitiere sie. Kann wahr sein. Einzigartig sind die vielen Wunder, von welchen die Bibel berichtet. Einzigartig sind die zahlreichen Begegnungen Gott-Mensch in der Bibel, angefangen in dem Garten Eden bis zu der Offenbarung am Patmos. Durch diese Begegnungen hat Gott seinen Willen, seine Liebe, seinen Plan, seine Führung, aber auch sein Gericht den Menschen offenbart. Alles. Die Bibel besitzt über 240 Eigenschaften, welche ihr Endzeit mit den Menschen bestätigen und fördern. Und Nummer 50, das Schicksal des Menschen in der Ewigkeit hängt von dem Leben nach der Bibel ab. Wenn wir die Bibel kennen und danach leben, dann haben wir die wichtigste Verheißung Gottes, dass wir in der Ewigkeit mit ihm sein werden. Das ist eine kurze Zusammenfassung von der Einzigartigkeit der Bibel. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Frage: Was bedeutet für mich und für uns, wenn die Bibel einzigartig ist? Was bedeutet das? Erstens, Ehrfurcht vor ihr zu haben. Mein Vertrauen dem Worte Gottes zu schenken und keine anderen Nebenautoritäten zu suchen und nachzulaufen. Das reicht mir. Und wenn ich imstande wäre, alles einmal auswendig zu lernen, was mehr würde ich mich brauchen? Nichts. Zweitens, wenn die Bibel einzigartig wäre, und sie ist, dem Herrn für sein Wort zu danken, was er hier sagt. Es täglich im Gebet, mit Gebet zu lesen, das Wichtige auswendig zu lernen. Das ist der Grund, warum ich meine Landsleute zwinge, das ist das richtige Wort, die Bibel auswendig zu lernen. Wenn ich von diesem Projekt berichte hier im Westen, werde ich als Diktator bezeichnet. Diktator bin ich nicht. Das tue ich Ihnen zugute. Die Bibel zu studieren und nach dem Wort Gottes zu leben. Wenn die Bibel einzigartig ist, das bedeutet weiter, die Bibel zu lieben. Ihr zu gehorchen und sie zu bewahren. Weiter, das bedeutet, für sie zu kämpfen. Was ich Ihnen jetzt alles berichtet habe, das gehört zu unserem Kampf. Vielleicht nicht alles, aber vieles von dem müssen wir wissen, dass in die Welt das alles sagen und sie verteidigen können. Das bedeutet weiter, die andere von ihrer Botschaft zu informieren, Verkündigung. Die Gideons, es gibt Gideoniten unter uns, tun einen gewaltigen Dienst in der Richtung. Gideons in Bulgarien sind sehr, sehr gut vertreten. Die erste Sendung nach der Wende 89, 90, wir bekamen von den holländischen Gideons 110.000 Neue Testament als Geschenk für das Kultusministerium. Ich war damals dort zuständig für diese Sachen. Die erste Lieferung des Wortes Gottes offiziell in der Zeit der Verfolgung. Und nicht offiziell kamen Tausende auf dunklen Wegen. Wenn die Bibel einzigartig ist und sie ist, wir dürfen Früchte von dem Wort Gottes erwarten. Weil der Herr sagt, an ihren guten Werken werden sie sie erkennen. Oder? Oder? Ich sehe keine Reaktion. An ihren Früchten.
Ach so.
Siehst du? Meine liebe Schwester Angelika. Einfach das, dass wir wach bleiben können. Wenn die Bibel einzigartig ist und sie ist, bedeutet, dass sie Erlösungsgewissheit zu haben und mit der Verheißungen Gottes zu rechnen. Und das ist sehr wichtig. Das Wort Gottes ruft an, nimm seine Botschaft heute an, verschiebe das nicht auf morgen, weil der morgige Tag gehört dir nicht. Das Wort Gottes ruft auf, es ist nie zu spät, es anzunehmen. Ich habe die entsprechenden Bibelworte. Es ruft weiter auf, wenn dein Versuch gescheiter ist, dann versuche noch einmal, es anzunehmen. Denkt an der Geschichte mit Petrus bei der Fischung. Meister, wir haben die ganze Nacht versucht und kein Fischlein gefangen. Aber nach deinem Wort werden wir noch einmal versuchen. und werfen die Netze ein. Und was ist geschehen? Und dann sagte der Herr Jesus Christus zu Petrus: Petrus, von nun an fischst du nicht mehr Fische, sondern Menschen, berichtet Dr. Lukas. Das Wort fordert dich auf, durch dich andere Menschen zu erreichen. Wir dürfen die Bibel nicht für uns behalten. Bist du gern bereit, das zu tun? Draußen liegen Hunderte von Schriften, die warten euch. Ich würde mich riesig freuen, wenn alle Schriften morgen verschwinden würden. Sonst muss ich sie zurücknehmen und weit morgen nach Losburg bringen. Denk darüber. Die sind kostenlos. Nur als Beispiel. In Bulgarien pro Tag, wenn ich eine Gemeinde besuche, zum Beispiel zum Predigtdienst, normalerweise in diesem Tag werden 1.000 bis 2.000 Schriften in diesem Tag vergriffen. Ein bis 2.000 Schriften pro Tag. Deswegen bis jetzt sind 550.000 Schriften nur Leben nach dem Tod. Nur von diesen. Die anderen zähle ich nicht dazu. Nur von Leben nach dem Tod. Weil ich wiederhole mich. Wenn diese Schrift einmal jemand gelesen hat, hat keine Entschuldigung. Ihr werdet merken, in diesem Schrift sind Verse von der Bibel. Und vielleicht das größte Wunder ist, dass ich von der orthodoxen Kirche wegen dieser Schrift nicht angegriffen bin. Weil vieles widerspricht der orthodoxen Kirche. Ich schreibe zum Beispiel, dass die Gebete für die Verstorbenen nützen nicht. Wisst ihr, was das für einen Orthodoxen bedeutet? Das ist Revolution. Aber sie schweigen. Warum? Weil ich berufe mich auf den Bibel. Ich kann für die Toten nicht tun. Wie ich höre, so richte ich, sagt Jesus in Johannes 5. Und dann schreibe ich, wenn der Herr Jesus Christus für die Verstorbenen nichts tun kann, könnte dann ein Priester oder ein Bischof das tun? Ich bin ab und zu an Diskussionen mit Orthodoxen und sie stellen immer diese Frage. Ja, Bruder, ja, Herr Professor, also in der Orthodoxie, Bruder und Schwester sind nicht bekannt. Ja, Herr Professor, unsere Priester sagen, dass wenn sie für die Verstorbenen an den Grab beten, dann der Verstorbene, die Seele des Verstorbenen von der Höhle kann automatisch in der Paradies versetzt werden. Und sie schreiben in diesem Büchlein, dass das unmöglich ist. Wer hat recht? Meine Antwort lautet, weder Professor Svilenov noch die Priester, nur die Bibel. Ich habe meinen Namen als Autor gegeben, weil ich bin verantwortlich für alles, was drin steht. Für mich wäre viel besser, ohne Autor die Schrift zu verteilen. Und wenn alles sich auf die Bibel beruht, und für mich ist ein großes Wunder, die schweigen. Deswegen, liebe Geschwister, ich ermutige euch, sie, nehmt die Schriften und verteilt sie. Mindestens 20 pro Person. Wisst ihr, was das eventuell bedeuten würde? könnt ihr eine Seele retten? Ich bekomme täglich Anrufe. Ja, Professor Svilnov, diese Schrift hat mir die Augen aufgetan. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Das reicht mir. Hunderte von solchen Menschen. Deswegen, ich habe hier nicht viel gebracht. Nur 500 sind hier. In Bulgarien, ich pro Tag mindestens 1000 bis 2000, wenn ich hier und dort reise. Wer darf Früchte von dem Wort Gottes erwarten? Nach ihren Früchten werden sie erkannt. Der Gerettene durch Jesus Christus, der nach dem Wort Gottes hungert, der das Wort Gottes mit Fleiß erforscht und der nach dem Wort Gottes lebt. Und zum Abschluss, wir müssen wissen, dass das Wort Gottes auch Feinde hat. Nicht nur Freunde. Wer sind die Feinde des Wortes Gottes? Der größte Feind des Wortes Gottes ist der, der das Wort Gottes am besten kennt, aber nicht danach lebt. Wisst ihr, wer das ist? Der Satan. Der Teufel kennt das Wort Gottes viel besser als uns alle hier in diesem Raum. Einmal an dem Herrn Jesus Christus bei der Versuchung der Satan sagte, es steht geschrieben. Um das zu sagen, setzt voraus, dass du das Wort Gottes kennst. Der größte Feind des Wortes Gottes ist der Satan. Ich lese ein Vers in Matthäus 13, 25. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Was ist der gute Saat? Was ist der gute Saat? Das Wort Gottes. Und dann kommt der Feind mitten in der Nacht und säte Unkraut wo? Mitten unter den Weizen. Das tut er. Warum? Dass er das Wort Gottes zunichte machen kann. Und er gibt sein Bestes, dass wir das Wort Gottes nicht kennen oder irgendwie vernachlässigen oder für morgen verschieben. Ja, ja, heute habe ich keine Zeit, morgen werde ich das tun. Wir haben ein Sprichwort in Bulgarisch. Verschiebe deine Arbeit nicht für morgen, nachdem sie übermorgen tun kannst. Schlimm, so sind viele Christen. Der zweite Feind des Wortes Gottes ist die Umstände. Wir Christen sind Fachleute, um uns durch die Umstände zu entschuldigen. Ja, jetzt sind keine guten Umstände, jetzt ist nicht die beste Zeit, sich mit dem Mensch Gottes, mit dem Wort Gottes oder mit Mission zu beschäftigen. Werner Gitt berichtet über ein ganz gewaltiges Beispiel, aber eine wahre Geschichte. Von dem 11. September 2001, vielleicht kennt ihr diese Geschichte von einem Ehepaar in Boston. Die Frau war schwanger. Kennst du die Geschichte, Schwester? Kennt ihr die Geschichte?
Nein.
Dann, Ganz kurz. Die Frau war schwanger, erwartete Baby, aber kurz vor der Geburt wollte sie ihre Schwester besuchen. Und früh am Morgen machten sie mit ihrem Mann unterwegs zum Flughafen nach Boston. Unterwegs, aber sie hatten eine Panne und der Mann musste das reparieren, war geschickt, gemacht, weitergefahren und als es am Flughafen in Boston kam, das Flugzeug war weg. Verpasst. Sie fahren zurück, irgendwie nicht ganz glücklich. Und als er zurück nach Hause kamen, läutet das Telefon und meldet sich der Vater von dem Mann und fragt, du, mit welchem Flugzeug ist meine Schwiegertochter heute von Boston abgeflogen? Und er habe gesagt, sie sollte fliegen mit Flugzeug von United Airlines Nummer so und so und so. Und dann sagte der Vater, gerade vor ein paar Sekunden ist dieses Flugzeug im Trade World Center gestoßen. Alle tot. Und dann knien die beiden nieder und danken dem Herrn, dass sie beide gerettet worden sind. Der Vater, der angerufen hat, war Feuerwehrmann. Und nachdem diese Katastrophe, habe er im Ruhestand gewesen, habe gedacht, jetzt ist meine Zeit, ich kann Menschen dort helfen durch meine Kunst. Ist nach New York gefahren und hat vielen Menschen in den Ruinen geholfen und sie wurden gerettet. Aber hat er sein Leben dort verloren. Und als sein Sohn und die Schwiegertochter das gehört haben, die haben begonnen sofort Gott anzuklagen. Gott, wie hast du das zugelassen? Unser Vater war nicht gläubig und es ist jetzt ewig verloren. Anklagen Gott. Zwei Jahre später läutet sich an der Tür der Familie in Boston und vor der Tür steht ein Ehepaar mit einem kleinen Kind. Und der Mann sagte, guten Tag, Sie werden uns nicht kennen, aber wir haben für Sie eine wichtige Information, vielleicht für Sie eine große Freude sein könnte. Am Tag, am 11. September, meine Frau, die neben mir steht, war schwanger. Und sie, durch die Ruinen, ist in solch eine Situation geraten, durch Betonstücke, das und jenes, dass sie fast sterben könnte. Und dann euer Vater kam und hat meine Frau von den Ruinen befreit. Aber solange er seinen Dienst mit meiner Frau tat, sie hat ihn über Jesus Christus berichtet, über die Bibel berichtet, über die Rettung etwas berichtet und hat ihn eingeladen, ob er nicht gern bereit wäre, Jesus Christus als Heiland anzunehmen. Und er hat Buße getan, Jesus angenommen und ist gerettet worden. Wenige Minuten später, der Herr Jesus Christus hat ihn zu sich angenommen. Diese Information wollten wir Ihnen vermitteln, dass Ihr Vater gerettet ist. War das die beste Zeit für eine Mission? Ein Umstand ohnegleichen. Und in diesen Umstand von Jesus zu berichten, um eine Seele zu retten. Was ist das im Vergleich mit dem, wenn wir diese Schriften jetzt mitnehmen und morgen auf die Straße Menschen erreichen können, dass sie gerettet werden können? Mit Zeit und Unzeit, sagt die Bibel. Spricht, redet, missioniert. Mit Zeit und ohne Zeit. Zu jeder Zeit. Der nächste Feind der Bibel ist die traditionelle Religion. Denkt an den Katholizismus. Der nächste Feind der Bibel ist die Welt. Der nächste Feind der Bibel sind Christen, welche nur das von Bibel nehmen, was ihnen gefällt. Der nächste Feind der Bibel sind die großen Verfolgungen der Christen. In der Richtung, ich kann Ihnen Geschichten erzählen. Vergesse ich einmal nie, ein Mann, ein Missionar, Geschäftsmann aus der Schweiz, in der Nähe von Gondiswil, Hutwil und Berner Oberland, kommt mit einem Auto voll Bibeln. Und wir müssten diese Bibel annehmen, irgendwo verstecken, suchten wir wo, wie, was und wo so weiter und so fort. Abgeladen, weitergefahren. Und das war jahrelang diese Geschichte. Der nächste Feind der Bibel bin ich selbst. Mein Fleisch, meine Gedanken, mein Zweifel, mein Unglaube, meine Sünde. Alles kämpft und schreit gegen die Bibel. Und ich muss die Gnade Gottes haben, damit ich täglich mich mit der Bibel beschäftigen kann. Der Segen des Wortes Gottes, das Wort Gottes informiert, motiviert, aktiviert, formt, schenkt Früchte, erfüllt die Verheißungen, schenkt Sinn und erreicht das Ziel. Und deswegen ist die Bibel das Fundament unseres Glaubens und unseres Lebens als Christen. Vielen Dank. Jetzt machen wir Pause und die entsprechenden Vorbereitungen für den Speisenraum. Also morgen setzen wir unsere Gedanken fort. Was müssen wir mit der Bibel machen, wenn sie wir kennen und besitzen? Gott möchte dich gebrauchen. Das ist unser Thema für morgen.